Es ist einfach so, dass die Forschung ergeben hat, wenn zwei Lebensläufe eingeschickt werden und da bei dem einen steht drauf Lieschen Müller und beim anderen steht Peter Müller, dann wird auch von Frauen der Peter Müller höher eingestuft.
Es bringt in Wahrheit wirklich, und das kann ich jetzt nach 2 Jahren sagen, nur Vorteile, und ich hatte kein Negativbeispiel dazu. Also ich kann kein Negativbeispiel dazu erwähnen, weil das gibt's nicht. Ja? Also ich kann wirklich alle motivieren, hier proaktiv zu sein. Und
was immer ich für Daten habe, ich muss sie auswerten und schauen, stelle ich da irgendeine Gruppe schlechter? Oder kann ich sicherstellen, dass die Menschen alle gleich beurteilt werden? Weil das kommt jetzt sowieso mit der EU-Lohntransparenzrichtlinie. Muss ich Einkommensberichte machen, um zu sehen, gibt es ein Gender Pay Gap und betrifft er wirklich nur Männlein, Weiblein?
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Herzlich willkommen zu Zeitausgleich. Mein Name ist Katja Haag und ich bin CEO von Jobs.at. Und heute melden wir uns zurück aus einer kurzen Sommerpause. Vielleicht haben es die eine oder der andere mitbekommen. Wir waren kurz mal offline, haben aber wahnsinnig spannende Themen mit. Und heute eins davon, Gehalt bzw. Gehaltstransparenz. Wir haben uns das mitgenommen, weil wir finden, das ist ein sehr wichtiges Thema. Es wird viel gesprochen, aber viel auch ins Leere gesprochen, glaube ich. Das kann ich schon mal so ein bisschen anteasern. Und habe zwei sehr spannende Gäste mitgebracht. Das sind zwei Frauen, Martina und Bettina. Und ich lasse die beiden einfach mal kurz selber vorstellen. Vielleicht beginnst du einmal, Martina.
Ja, hallo. Mein Name ist Martina Ernst. Ich bin die Gründerin von zwei Beratungsunternehmen, Salary Negotiations und Fair Equal Pay. Und wir begleiten Berufstätige und vor allem Unternehmen auf dem Weg zu fairer und gleichwertiger Beratung. Denn gerade im Hinblick auf die Lohntransparenz, auf das Lohntransparenzgesetz, was bis 2026 kommt, ist es wichtig, den Mehrwert für Mitarbeitende und das Unternehmen bei puncto Lohntransparenz zu erkennen.
Danke dir. Da gehen wir gleich noch mehr drauf ein. Bettina, ich richte mich einmal zu dir.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bettina Grieshofer. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren im Personalwesen tätig und darf seit fast 6 Jahren als Head of HR eine Funktion bei Manz innehaben und habe heute einiges aus der Praxis mitgebracht zum Thema Gehaltstransparenz.
Sehr cool, danke dir. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Ich glaube auch so die Kombination aus, du hast jetzt gerade gesagt, Bettina, so den richtigen HR-Schmerz, den man vielleicht spürt. Das finden wir immer ganz klasse, weil dann auch die Zuhörerinnen sich wiederfinden können in dem einen oder anderen. Aber auch bei dir dann nochmal so eine holistische Sicht darauf. Martina, vielleicht magst du einmal so sagen, wo kommt das Thema her? Wie ist es bei dir auch angekommen? Warum hast du dich damals dafür entschieden, das wirklich auch größer aufzumachen?
Mhm. Ja, also das Thema begleitet mich schon ganz lange. In meinem allerersten Job war ich Geschäftsführerin in Zentral- und Südosteuropa für ein Dienstleistungsunternehmen. Und ich habe Gehälter mit Mitarbeitenden gemeinsam, vor allem die variablen Gehälter, entwickelt. Und da habe ich den Mut bekommen, habe selber auch mein eigenes Gehalt verhandeln müssen, lange. Und auch das hat mich weiter begeistert für das Thema. Und dann letztendlich in meiner letzten Funktion war ich Personalchefin bei der Erste Bank. Und ich unterrichte jetzt einen Lehrgang für People und Culture Management, also für HR-Verantwortliche an der WU Executive Academy. Das ist die Business-Schule der WU. Und natürlich wird auch da über Lohntransparenz im Rahmen von Employee Experience gesprochen.
Und was sind so deine aktuellen, also das Thema betreut dich jetzt schon lange, aber was ist so dein aktueller Standpunkt? Wo befinden wir uns gerade in der Gehaltstransparenz in Österreich?
Jetzt wird's heiß. Es geht los. Also es ist noch ein Tabuthema in vielen Unternehmen. Und ich glaube, jetzt fangen viele an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, wie geht die Reise? Und ich glaube, darüber werden wir heute auch reden.
Absolut. Mhm. Genau, Bettina, wie ist bei dir jetzt, wenn du so sagen würdest, bei Manz, Wo steht ihr gerade im Thema Gehaltstransparenz?
Also wir haben momentan, also in den letzten Monaten, ein Gehaltstransparenzsystem entwickelt und ausgerollt. Wir sind jetzt schon fast in allen Abteilungen durch. Es fehlen noch zwei und ich bin wahnsinnig stolz. Wir haben einfach auch aufgrund einer Mitarbeiterumfrage, die wir gemeinsam mit Equal Pay gemacht haben, die Rückmeldung bekommen, dass hier einfach wahnsinnig viel Unsicherheit und Intransparenz besteht. Was uns dazu unter anderem motiviert hat, hier definitiv transparenter zu werden. Und wir hatten letzte Woche unsere Budgetklausur und ich kann nur sagen, das Feedback auch von unserer Geschäftsführung zu unserem neuen Gehaltssystem war wahnsinnig gut, weil es einfach die Dinge viel klarer und nachvollziehbarer macht.
Cool. Sehr gut, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ist immer schön, wenn man gute Beispiele mit hat. Ich sag mal, wie es mir ging. Ich bin jetzt so seit 3,5 Jahren ungefähr in Österreich beschäftigt, komme aus Deutschland, wie die meisten von euch wissen und hören an meinem nicht vorhandenen Akzent. Ich bin damals hierher gekommen in der Position als Geschäftsführerin von Jobs.at. Mir wurde dann gesagt, hey, Österreich, total cool, wir haben ein Gesetz, das schreibt vor, dass es Gehälter transparent in Stellenanzeigen gemacht werden müssen. Da dachte ich erstmal, wow, ist ja wahnsinnig fortschrittlich, total cooles Feature auch für die User, ein super Mehrwert und habe mich gleichzeitig aber natürlich gefragt, wie funktioniert denn das für jeden? Relativ schnell wurde mir dann bewusst, ja, es ist ein guter Ansatz, aber so richtig wertvoll die Infos finde ich gar nicht, weil, also ich habe es mal bei uns selber getestet oder nachgeschaut, bei Jobs.at auf der Seite gibt es nur 50% der Unternehmen, die überhaupt eine Überbezahlung nennen. Also bei uns ist so, man muss ja gesetzlich vorgeschrieben ein Mindestgehalt oder ein genau Mindestgehalt angeben laut Kollektivvertrag, aber eine Überbezahlung wird nur seltenst genutzt. Und da ist ja schon so die erste Problematik. Die Gehälter kann ich ja eigentlich auch im Kollektivvertrag nachschauen. Ist jetzt ein nettes Beisatz, dass ich das als User direkt serviert bekomme. Aber so den richtigen Mehrwert spüre ich da noch nicht. Wie geht's euch damit? Wie transparent oder wie ist das Image da drum und wie ist dann wirklich? Wie nehmt ihr das wahr?
Naja, das stimmt absolut. Die Firmen sind nur verpflichtet, die kollektivvertraglichen Mindestlöhne zu nennen. Manche Firmen schreiben dann Überbezahlung dazu. Ich glaube, es ist einfach jahrzehntelang die Angst gewesen, wenn ich meine Gehälter offenlege. Es geht gar nicht darum, dass die Mitarbeitenden das wissen, sondern dann lege ich ja meine ganze Marketing- und People-Culture-Strategie gebe ich preis und dann bin ich angreifbar, weil dann kann jemand anders sagen und ich zahle dir mehr. Mhm. Also man wollte sich nicht nach oben lezitieren. Und es ist aber gleichzeitig ein Bumerang, weil die Mitarbeitenden verunsichert sind und gerade es ist einfach so, Frauen sich dann auch gar nicht trauen, den Marktwert, um den es eigentlich wirklich geht, zu fordern.
Also glaubst du, dass es sogar eher hemmend ist, wenn da ein Mindestgehalt steht?
Ja, ich berate ja viele Berufstätige auch und dadurch sehe ich auch die andere Seite, was ankommt oder nicht ankommt. Und es ist wirklich so, dass ich ganz oft die Frage kriege, ja, darf ich denn mehr verlangen als der Kollektivvertrag? Und das ist erschreckend, weil ganz viele Branchen das ja wirklich nur als Minimum nennen und der Marktwert ein ganz anderer ist. Der Marktwert, der schöpft sich ja aufgrund von anderen Faktoren, nämlich in welcher Region bin ich, das ist der erste Zusatzindikator. Der zweite ist, welche Verantwortung habe ich im Unternehmen, bin ich more Junior, more Senior, in welcher Branche bin ich tätig, weil auch die Branchen zahlen unterschiedlich, selbst also wenn ich jetzt den gleichen Job mache in unterschiedlichen Branchen, ist es nicht das gleiche Gehalt. Und dann kommen noch mit einem Angebot Nachfrage, je nach Jobs. Also da kommen viele Indikatoren dazu, die dann das letztliche marktübliche Gehalt ausmachen. Und das kann sehr weit weg liegen vom kollektivvertraglichen Gehalt. Je höher man in der Hierarchie ist, desto größer ist die Differenz. Kann bis zum Vierfachen sein, ohne Probleme.
Ja, Wahnsinn. Das stimmt, dass es verunsichert. Bettina, wie geht's dir da? Also bei Manz schreibt ihr Kollektivgehälter aus? Schreibt ihr Überbezahlung wie...
Also wir schreiben Kollektivgehälter aus, ja, so wie es eigentlich alle machen. Mhm. Wir sind aber dann relativ recht klar im ersten Gespräch und sind da auch sehr offen bei dem Punkt,
okay, wenn der also zur eher Sprache kommt. In den Gesprächen dann selber, aber genau. Macht es, also aus eurer Sicht, so ganz persönliche Meinung, macht es Sinn, Kollektivverträgsgehalte anzugeben und gar nicht darüber hinaus? Oder warum? Also warum entscheidet ihr euch zum Beispiel auch dazu, nicht eine Range anzugeben?
weil durch die KV-Gehälter einfach ein System vorgegeben ist, welches man nutzen kann und man sich quasi nicht selbst irgendwie Fantasie-Dinge überlegen muss, beziehungsweise es gibt jährlich dann die KV-Erhöhungen. Das heißt, ich müsste es immer selber nachrechnen und habe hier einfach eine Tabelle, aus der ich fischen kann und die in gewisser Weise auch nachvollziehbar für Bewerber ist, weil der braucht nur nachschauen, ob es wirklich im KV so ist. Wenn ich da irgendwelche Zahlen hinschreibe oder irgendwelche Gehälter, ich glaube, das Thema Gehalt, dass das irgendwie zu einem Neubeginn in einem neuen Unternehmen beziehungsweise auch einfach dieser Diskussionspunkt oder Verhandlungspunkt eigentlich, das ist einfach, das gehört einfach dazu, das macht es ja auch bis zu einem gewissen Grad auch spannend. Wir nutzen so, weil es einerseits gesetzlich vorgegeben ist und weil es andererseits einfach, würde ich mal sagen, aus der Personalbrille praktikabel in der Umsetzung und nachvollziehbar für potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen ist.
Jetzt haben wir ja den Fachkräftemangel, das ist nichts Neues, das kennt ihr bestimmt auch gut. Und da stelle ich mal die These auf, gerade jetzt Leute, die eigentlich happy sind in ihrem Job, also wir haben gruppenseitig eine Umfrage, relativ neu, was sind die Faktoren, warum man einen Job wechselt, selbst wenn man vielleicht ganz glücklich ist im Job. Und da ist auf Platz 2 natürlich auch wieder das Gehalt. Also wir sehen da auch so ein bisschen eine Trendbewegung wieder in die andere Richtung. Jetzt frage ich mich, wenn das nicht da ist, also je schwerer es wir den Bewerbern machen, wirklich sich zu bewerben, dann ist vielleicht das Gehalt, das könnte nochmal so ein Punkt sein, wo man dann vielleicht als doch glücklicher Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin dann doch sagt, hey, das sieht aber so attraktiv aus, ich bewerbe mich mal.
Ja, oder von der anderen Seite könnte man es auch so sehen, es steht das Mindest-KV-Gehalt da und ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile sich in Österreich so etabliert hat, dass jeder weiß, das ist gesetzlich vorgeschrieben, deswegen steht es da und ich weiß, da gibt es einen Verhandlungsspielraum in eine Richtung, in die ich mich gern bewegen möchte.
Jetzt hast du mit Equal Pay ja auch wirklich eine Initiative gegründet, die gerade in BewerberInnen-Kommunikation geht. Also wie nimmst du das wahr? Ist das etwas, was förderlich ist, das Mindestgehalt, oder ist da schon der Wunsch nach initialer mehr Transparenz auf den Jobbörsen?
Ja, also in erstaunlicher Weise wissen viele gar nicht, was das jetzt genau für ein Gehalt ist, was da steht. Das überrascht mich immer, weil eigentlich kann man heutzutage ja alles schon googeln. Also ich brauche ja nur Karriere.at, Jobs.at mir anschauen, Kununu, das sind wunderbare Gehaltsplattformen, wo ich schon sehe, was ist denn das Gehalt, was ich für meine Position, für die ich mich bewerbe, ungefähr verdienen werde. Und trotzdem wissen das viele noch nicht. Also ich glaube, da ist wirklich noch viel Arbeit, sowohl von der Arbeitgeberinnenseite als auch von der Seite der Arbeitnehmerinnen zu tun. Und ja, es wird über kurz oder lang dieses Thema Gehalt verhandeln. Ja. Das wird, glaube ich, so wie es jetzt ist, wird es bald nicht mehr geben. Wenn die EU-Transparenzrichtlinie kommt, dann ist es so, dass man sofort den Bewerber, und das macht ihr ja auch, dass man den Bewerberinnen wirklich sagen muss, das ist die Gehaltsspanne. Man muss es nicht in den Anzeigen machen, aber man muss es ganz schnell, muss es klar sein für die Bewerberin, wo ist die Gehaltsspanne, macht es für mich Sinn, ja oder nein, um überhaupt zu wissen, ob das Gespräch Sinn macht und dann auch, um zu sagen, wo siedle ich mich an. Und eine Firma, die jetzt jemanden mehr zahlt, nur weil er mehr verhandelt, außer er ist im Sales. Ich meine, bei Sales ist es ja auch eine Qualifikation, wie ich verhandle. Aber ansonsten ist es keine Qualifikation mehr und die Firma muss andere Kriterien, geschlechtsneutrale und objektive Kriterien nachweisen, warum jemand wo eingestuft ist. Und das finde ich für Mitarbeitende und viel mehr, als man sich heute vorstellen kann, für Unternehmen wunderbar. Weil das bringt, und das hat die Bettina auch vorhin so schön gesagt, das bringt unglaublich Klarheit und es bringt Vergleichbarkeit und Sachlichkeit in die Diskussion.
Ja, du hattest schön gesagt, das wird sich verändern. Ich bin trotzdem, stelle nochmal die These auf, wenn ich überlege, wie gerade junge Leute heutzutage Medien konsumieren, ich glaube, auf deren Seite wird nicht so viel passieren. Das ist meine Hypothese. Also die werden sich jetzt nicht informieren und sehen, ah, okay, das ist Mindestgehalt, alles klar, jetzt gehe ich weiter. Trotzdem nochmal, ich stelle es nochmal als Anregung auch für die ZuhörerInnen, sich da Gedanken zu machen, was kann man oder was ist dann am Ende der Nachteil oder die Sorge, wenn man doch in eine Range schon in der Außenkommunikation geht. Wir sagen unseren Unternehmen, die bei uns ausschreiben, immer, hebt euch ab von der Menge. wir haben so viele Stellenanzeigen, die sich gleichen mit Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein etc. pp. Darüber hinaus eben dann einen Mehrwert zu machen, der nur mir ist. Und wir haben es ja schon geschafft. Wir sehen es, es ist knapp 50%, die wirklich schon eine Range anbieten. Was ich ganz cool finde, wenn ich das jetzt so wahrnehme, wie wenig da doch auch Transparenz schon in die Richtung geschaffen wird. Und da nochmal, ich glaube gerade in dem Aspekt Fachkräftemangel, dass man da sich nicht darauf verlassen kann, dass sich was tut, sondern dass man da selber den Punkt in die Hand greifen kann. Hättest du, Bettina, da irgendwie, aber habt ihr das schon mal darüber diskutiert, wirklich da das Erstgespräch quasi abzuwenden oder vielleicht sogar mehr einzuladen, dadurch, dass ihr euch dadurch differenziert?
Wir haben ehrlich gesagt von den Kandidatinnen und Kandidaten und wir fordern sehr aktiv Feedback ein in Form von auch Kununu-Bewertungen. Also wir sind da wirklich sehr transparent auch mit neuen potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir haben noch kein Feedback in diese Richtung bekommen, dass das irgendwie als negativ gesehen wurde. Also ich muss gestehen, ich hatte das bis jetzt in dem Punkt eigentlich gar nicht am Radar.
Und ich würde es gerne auch ergänzen. Ich kenne zig Umfragen. Es ist immer, Gehalt ist immer Stelle 1 bis 3 bei jungen Menschen. Je jünger, desto höher ist das Gehalt und je fortgeschritten man im Alter ist, also ich meine mit fortgeschritten schon so um die 35, sinkt die Wichtigkeit des Gehalts, weil wenn man erstmal einmal im Unternehmen war, dann weiß man, viel wichtiger als das Gehalt ist das Gesamtpaket, dieser Total Reward. Und dazu gehört nicht nur Gehalt, sondern dazu gehört Benefits, dazu gehört das Thema, welche Entwicklungsmöglichkeiten, und das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge für junge Leute. Und das ist nämlich dann auch Gehalt, weil ich entwickle mich ja nicht aus Freude am Entwickeln, sondern da kriege ich ja auch mehr Verantwortung und damit auch mehr Gehalt. Und es geht auch immer um die Rahmenbedingungen. Wie flexibel bin ich im Unternehmen? Was bieten die mir? Wie sehr bin ich Teil der Familie? Wie sehr kann ich beitragen? Und wie sehr kann ich mich dort auch irgendwo verwirklichen und einen Purpose mit denen gemeinsam schaffen, der irgendwie spannender ist, als dieses Gehalt zieht wirklich nur ein halbes Jahr maximal. Das hat so einen ganz, ganz minimale Dauerwirkung. Drum, ja, es wird, ich bin mir sicher, in 5 Jahren, wenn wir hier stehen, sind wir nochmal einen ganz großen Schritt weiter. Aber das wird die Leute nicht glücklicher machen. Glücklicher macht sie dieses Total Package und da müssen die Unternehmen draufschauen und da müssen sie sich unterscheiden.
Absolut, ja. Ich glaube auch dann, wenn es über die Stellenanzeige hinausgeht, habt ihr absolut recht. Da gehen wir schon so ein bisschen in die Entwicklungsphase. Wir sind jetzt stark beim Bewerbenden geblieben. Wenn wir jetzt darüber nachdenken und ich nehme es wahr, Bettina, du sagst, es ist Gehaltstransparenz, wirklich Bänder, wo ihr ganz transparent auch machen könnt, wenn so eine Prüfung kommen würde, wärt ihr jetzt schon gut aufgestellt.
Ja.
Wie ist das geschehen? Was war der Initiator dabei? Und wie habt ihr vielleicht dann auch bei dem ganzen Change-Prozess, was sind euch für Herausforderungen oder auch Benefits aufgefallen?
Also entstanden ist es aufgrund einer Mitarbeiterumfrage, wo sich einfach ganz klar herauskristallisiert hat, dass hier einfach viel Unklarheit und Unsicherheit entsteht, die wir dankenswerterweise mit der Martina Ernst machen durften. Und wir haben hier die Rückmeldungen bzw. die Antworten halt rückgespielt bekommen. Und ich muss sagen, ich habe ein großes Glück mit unserer Eigentümerin bzw. unserer gesamten Geschäftsführung, weil wenn wir Feedback einholen von unseren Leuten, dann nehmen wir das auch wirklich ernst. Das ist nicht nur, wir machen eine Umfrage, sondern wir machen eine Umfrage, um dann entsprechend zu handeln. Und da kam halt eben dieses Feedback und die daraus entstehenden Entwicklungsprogramme, die sich so aufspalten oder zeigen, dass es immer es gibt 5 Stufen und anhand dieser 5 Stufen definieren wir Kriterien, die für diese Stufe relevant ist, also Kriterien, die den Job betreffen, aber auch zum Beispiel Teamfähigkeit, also persönliche Kompetenzen. Und für jede Stufe werden Gehaltsbandbreiten bei einem externen Gehaltsexperten dann entsprechend eingekauft, die marktkonform sind, österreichweit marktkonform. Und anhand dessen wissen wir einfach ganz genau, wo liegt das unterste Quartil, wo liegt der Median und wo liegt das oberste Quartil.
Und da gibt es Rückmeldungen aus der Belegschaft. Wie ist das so angekommen? Also musstet ihr dann auch auf einmal, ich hatte mit einem Bekannten von mir auch mal darüber gesprochen, wie schafft man es dann, sowas umzusetzen? Ne? Es gibt wahrscheinlich dann Abweichungen von extrem gute Bezahlung und extrem niedrige, was nicht unbedingt schlecht sein sollte. Aber gab es Rückmeldungen da oder wie habt ihr dann auch das in die Tat umgesetzt?
Also ich möchte ganz zu Beginn noch ein paar Schritte zurückgehen, nämlich zu der Anfangszeit, weil bevor das bei dieser Umfrage rauskam, mir war als Personaler bewusst, dass das ein großes Thema bei uns ist. Und ich habe es mit einem Geschäftsführer vor dem Umfrageergebnis schon mal sehr intensiv diskutiert, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil er es wollte. Und ich hatte als Personaler unglaublich Angst vor genau dieser Rückmeldung. Und ich muss aber dazu sagen, mit dem richtigen System und mit den, wenn man es richtig aufsetzt und ich mir jetzt den Mehrwert anschaue, der bei uns in der Organisation an Klarheit dadurch entsteht, nämlich nicht nur Klarheit bei der Geschäftsführung, dass wir jetzt quasi nicht Marktgehälter haben, die ins Unendliche schießen, was einfach logischerweise keine Geschäftsführung will, aber auch Klarheit für den Mitarbeiter oder auch in Wahrheit Klarheit für uns und auch für die Geschäftsführung, dass wir auch nicht unterbezahlen. Also da ist ein unglaublicher Mehrwert daraus entstanden, der für beide Seiten ein Mehrwert ist, nämlich nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch ich als Mitarbeiter weiß, okay, die schauen drauf, mich fair zu entlohnen. Und wir hatten hier interessanterweise in keinster Weise irgendwelche Diskrepanzen. Sobald wir diese Gehaltsbandbreiten in den einzelnen Bereichen lukriert haben, war es für beide Seiten, also da meine ich die Mitarbeiterseite wie auch die Geschäftsführungsseite, klar nachvollziehbar. Und es gab eine Argumentationsgrundlage für beide Seiten, je nachdem, wo man halt gestanden hat.
Ja. Und gab es Extreme aber dabei? Also es kann ja sein, dass man irgendwie along the way größeres Unternehmen dann doch mal eine Entscheidung getroffen hat, weil man jemanden halten wollte oder weil derjenige, diejenige schlecht verhandelt hat am Anfang. Gab es da Extremfälle, die euch begegnet sind dann bei der Analyse?
Wir hatten Fälle, wo wir gesehen haben, dass wir quasi, wir haben Gott sei Dank, also das möchte ich dazu sagen, keine Fälle, wo wir am unteren Quartil zahlen, weil wir sind einfach ein sehr faires Unternehmen, das sind wir wirklich. Aber wir hatten Fälle, wo wir gesehen haben, wo wir im Markt liegen und wir haben dann genau dort Gehaltserhöhungen im letzten Jahr wie auch in diesem Jahr angesetzt, ohne dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter es aktiv gefordert hat. Ja.
Martina, vielleicht kannst du auf die andere Seite mal eingehen. Wie würdest du einem Unternehmen, was würdest du ihnen raten, wenn jetzt der Extremfall passieren würde, eine extreme Überbezahlung, wie geht man dann damit um? Also gab es schon mal sowas, hast du sowas erlebt und wie?
Ja, ich habe sogar einen Standardartikel mal dazu geschrieben, weil das Thema gibt es immer in großen Konzernen, die historisch gewachsen, schon lange am Markt sind und damit muss man sich auch befassen. Es kann einfach passieren, dass und es passiert ständig, dass Abteilungen zusammengelegt werden und dann zum Beispiel Führungskräfte ihre Position verlieren, aber wunderbare Mitarbeitende sind und die haben zum Teil Gehälter, die in Österreich dann bleiben. Also man kann nicht immer die Gehälter anpassen und schon gar nicht nach oben schauen, aber nach unten nicht. Und ich glaube, man muss das einfach auch transparent sagen, wo die Gehaltsbandbreite liegt und auch Mitarbeitenden ganz klar kommunizieren, dass es Fälle geben kann und warum es diese Fälle gibt und wie sich ein Mitarbeitender da verhalten sollte, nämlich wegschauen, sorry to say, aber das macht keinen Sinn, dass ich jemanden geißle, der sozusagen Opfer von einer Restrukturierung geworden ist, weil das kann uns allen ständig passieren. Und ich glaube, es geht nur darum, dass man nicht sich orientiert an den Outliern, sondern dass man so, wie es man es auch macht, die Leute, wo man sagt, die will ich behalten, die sind gut, die sind vielleicht jetzt im Markt, aber die haben mehr Potenzial, dass man sagt, da mache ich aktiv einen Vorschlag, wie ich das Gehalt vielleicht sogar noch nach oben anpasse oder noch marktgerecht konformer mache. Und dass man aber auch sagt, wenn jemand mehr verdient als der Durchschnitt in diesem Team, hat er vielleicht auch das Potenzial, dass er schon die nächsthöhere Position übernimmt, dann stimmt's ja auch wieder. Oder man muss es auch irgendwann mal ansprechen. Und zwar so, dass es wertschätzend ist für die Person, weil nichts ist schlimmer, als Menschen zu stigmatisieren. Also man muss wirklich irrsinnig aufpassen, dass Transparenz nicht im Sinne von Bashing abläuft, sondern es geht um die Transparenz von Kriterien und Strukturen. Wann wird Gehalt erhöht? Im Unternehmen hat jedes Unternehmen andere Mechanismen, die kennen die Leute oft gar nicht. Was muss ich tun, damit ich eine Chance habe auf Gehaltserhöhung? Was sind die Kriterien, die im Unternehmen angewandt werden? Und Manns hat das auch gemacht, auch mit den Mitarbeitenden gemeinsam Kriterienkataloge entwickeln. Die ändern sich nämlich auch. Man redet ja heute von Skillmanagement und es geht ja nicht um den Jobtitel, so nach dem Motto, weil der Job ändert sich ja ununterbrochen und die Jobs erfordern auch immer wieder neue Skills. Das heißt, ich muss mich auch hinsetzen und dieses System, was immer ich da etabliere, immer wieder anpassen. Weil nur so kann Fairness funktionieren und nur so funktioniert Gleichwertigkeit über einen Zeitraum von 3-4 Jahren und nicht nur in einem Jahr.
Ja, spannend, gerade in Zeiten von KI, Systeme ändern sich, die Aufgaben der einzelnen Mitarbeitenden ändern sich, da gebe ich dir voll recht. Bettina, du hast jetzt am Anfang auch gesagt, die Mitarbeiterzufriedenheit ist dann am Ende auch gestiegen, dadurch once you're there und du hast es etabliert, dann steigt eben langfristig auch dann wahrscheinlich die Bindung. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Also ich glaube, dass nicht nur, also ich glaube, dass für alle in der Organisation die Zufriedenheit beziehungsweise eine Sprache dadurch entstanden ist, wo vorher man nie gewusst hat, wo liegt da jetzt das Gehalt, und das machen einfach Gehaltsdaten, Gehälter transparent für beide Seiten. Also ich kann mich da nur wiederholen, ja.
Genau, und du hattest angesprochen, Martina, da würde ich Bettina noch einmal zu bitten, wie macht ihr es? Weil jetzt Gehaltsgespräche, ich kenne das auch, da gibt es immer ganz verschiedene Arten, manchmal auch willkürliche Gehaltsgespräche, die dann irgendwie ad hoc gemacht werden, um zu reagieren. Habt ihr da ein System etabliert, was dann auch wirklich das eigentlich ja auch irgendwo, da sind wieder beide Seiten, fürs Unternehmen vorhersehbar macht, aber auch für den Mitarbeitenden da eine Proaktivität vom Unternehmen kommt?
Ja, also wir sind ja ein KMU, also wir sind Gott sei Dank kein Konzern, und es ist so, dass unsere Führungskräfte sehr nah an unseren Mitarbeitern auch allein aufgrund der Unternehmensgröße dran sind. Das heißt, neben einem natürlich jährlichen Mitarbeitergespräch entsteht oder besteht hier laufender Austausch. Und ich glaube auch, also wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen jetzt überall, und das als Traditionsunternehmen, 175-jähriges Traditionsunternehmen, überall auf allen Ebenen das Du-Wort eingeführt. Ich glaube, das zeigt, dass man hier einfach auch ein offenes Miteinander lebt.
Martina, aus deiner Erfahrung, weil du so ein Potpourri an Erfahrungen eben mitbringst, was sind Tools, was sind Datengrundlagen, was hilft den einzelnen Unternehmen auch wirklich, also von klein bis groß, was hast du da erlebt, was kannst du teilen?
Also das allererste ist das, was auch die Bettina angesprochen hat, ich brauche eine Jobsystematik. Ich muss wissen, welche Jobs habe ich im Unternehmen, wie ist die Wertigkeit der Jobs, was für Skills brauchen diese Jobs, damit ich überhaupt sagen kann, was ist was wert im Unternehmen, und dann schaue ich im Vergleich, was zahlt der Markt dafür. Und da holt man sich eben, also ich habe meine Jobarchitektur, Nummer zwei, man holt sich externe Benchmarks, Gehaltsbandbreiten, weil man zahlt nicht für einen Job eine Zahl, sondern das ist eine Gehaltsbandbreite, und die hängt davon ab, wo genau ist der Erfahrungslevel, den die Person mitbringt, wie ist das Potenzial, wie ist die Performance. Also die bestimmt letztlich dann auch die Lage in der Gehaltsbandbreite. Die Performance weniger, weil die ist jährlich, aber die entscheidet, wenn immer die Performance top ist, dann kann man irgendwie davon ausgehen, dass das Potenzial wahrscheinlich gut ist. Das heißt, das sind zwei ganz elementare Dinge. Das Dritte, was unglaublich wichtig ist, ist die Dialogfähigkeit im Unternehmen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wen beziehe ich ein? Und ich würde wirklich sagen, gut läuft es dann, wenn ich Mitarbeitende einbeziehe bei der Etablierung von Kriterien. Also die Bettina hat sich nicht im Kammerl hingesetzt als Personalerin und hat sich überlegt, aha, die Abteilung braucht die Kriterien, damit der Job so bewertet wird, sondern die hat es mit den Führungskräften und den Mitarbeitenden gemeinsam gemacht, weil auch nie ein Chef alles weiß. Man muss das checken mit den Mitarbeitenden. Und ehrlich gesagt, ich kenne das auch in großen Konzernen so, da werden immer die Mitarbeitenden involviert. Das ist total wichtig. Und dann ist etwas, was ehrlich gesagt noch nicht besonders gut läuft in meinen Augen, jetzt gibt es diese Kriterien und auch die dazu passenden Gehaltsbandbreiten, aber in ganz vielen Konzernen, wenn man so hört, sich umhört, dann macht Führungskraft Müller das so, Führungskraft Meier macht es ganz anders. Und der eine bewertet ganz streng, der andere ganz liebevoll. Und die eine kriegt immer Gehaltserhöhung, der andere nie. Und da braucht es Kalibrierungssessions. Das ist auch total wichtig, damit Vergleichbarkeit im Unternehmen entsteht. Und was auch extrem wichtig ist und auch, glaube ich, nicht so gern gemacht wird, ist, man muss diese Wertigkeiten und die Jobs sich wirklich einmal mindestens alle 2 Jahre anschauen. Idealerweise jedes Jahr, weil wenn man denkt, wie viele Umstrukturierungen es gibt, gerade in großen, aber auch in kleinen Unternehmen, dann ist es Schnee von gestern, was ich gestern gesagt habe. Also ich muss immer im Dialog bleiben und mir anschauen, systematisch passt es noch. Und dann muss ich parallel, weil das kommt jetzt sowieso mit der EU-Lohntransparenzrichtlinie, muss ich Einkommensberichte machen, um zu sehen, gibt es ein Gender Pay Gap und betrifft er wirklich nur Männlein, Weiblein oder betrifft er vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Also was immer ich für Daten habe, ich muss sie auswerten und schauen, stelle ich da irgendeine Gruppe schlechter? Oder kann ich sicherstellen, dass die Menschen alle gleich beurteilt werden? Und damit sind wir beim letzten Punkt, nämlich diese Vorurteils, also die Bias-Schulungen. Ich war am Anfang, dachte ich mir, also Schulungen. Aber ganz ehrlich, es ist unglaublich, was man alles für Bias haben kann.
Für die Zuhörerinnen, nicht jeder versteht Bias. Vielleicht kannst du einmal.
Ja, genau. Also es ist unglaublich. Man glaubt ja immer, man ist vorurteilsfrei. Aber es ist einfach so, dass die Forschung ergeben hat, wenn 2 Lebensläufe eingeschickt werden und da bei dem einen steht drauf Lieschen Müller und beim anderen steht Peter Müller, dann wird auch von Frauen der Peter Müller höher eingestuft, wenn beide jetzt einen Job kriegen würden. Und das ist ein Vorurteil, also ein sogenannter Bias. Und ich muss mir dieser Tatsache bewusst werden und muss wirklich bewusst dagegen steuern. Und es wird auch, Frauen werden oft auch niedere Kompetenzen zugeschrieben. Oder wenn sie sagt, das machen wir jetzt so, dann heißt es, na, die führt sie aber auf wie Furie. Beim Mann sagt man, der ist entscheidungsstark. Also das sollte man wirklich nicht glauben, dass man da vorurteilsfrei ist. Und das kann ich nur jedem raten, sich da zu überlegen, wie kann ich noch objektiver an die Sache rangehen.
Ja, guter Punkt. Das ist bestimmt bei euch auch wahrscheinlich in die positive Richtung sich verändert bei dir, oder, Metinia?
Genau, also wir haben zum Beispiel bei diesem Personalbudget, also dieses Jahr schon gemacht, dass wir eben das Gender Pay Gap evaluiert haben. Ja, also und obwohl wir gesetzlich jetzt noch nicht dafür verpflichtet sind, aber wir wollten es einfach wissen und hatten da, Gott sei Dank, war ich sehr erfreut, ein sehr, sehr positives Ergebnis, was das betrifft. Aber ja, also ich unterschreibe alle genannten Punkte von der Martina. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal so auf die Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt denken, cool, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Riesenberg, der vor mir ist. Was kannst du als Tipps nochmal mitgeben und vielleicht auch nochmal, wie lange hat es gedauert oder was sind so die Meilensteine, die man irgendwie für sich setzen kann?
Also ich würde wirklich, nachdem ich selbst ja eigentlich eher negativ dem gegenüber zu Beginn stand, weil ich einfach als Personaler Angst davor hatte, alle meine Personalkolleginnen und Kollegen raten, das Thema proaktiv anzugehen, weil dadurch, und ich kann mich da einfach immer wieder nur wiederholen und ich entschuldige mich dafür, aber es ist einfach so, es entsteht dadurch eine wahnsinnige Klarheit und Sprache auf allen Seiten, was extrem viel Frustration minimiert. Mitarbeiter gehen nicht in die innere Kündigung, weil sie wissen, okay, ich wäre fair entlohnt. Mitarbeiter haben das Gefühl, okay, denen da oben ist es auch wichtig, dass sie mich fair entlohnen. Sie sehen meine Arbeit. Also es bringt in Wahrheit wirklich, und das kann ich jetzt nach 2 Jahren sagen, nur Vorteile, und ich hatte kein Negativbeispiel dazu. Also ich kann kein Negativbeispiel dazu erwähnen, weil das gibt's nicht. Ja? Also ich kann wirklich alle motivieren, hier proaktiv zu sein und die Ängste, die ich zu Beginn habe, auch abzulegen, weil es wird nur in einem Vorteil für alle enden.
Das klingt gut. Auf jeden Fall motivierend, dass man das angeht. Ich drehe mich nochmal zu dir, Martina. Jetzt, wenn wir 2026, du hast es oft angesprochen, was sind weitere, ich will es nicht Trends nennen, aber was sind Dinge, die auf uns zukommen? Was muss man beachten? Hast du da nochmal einen Blick in die Zukunft für uns?
Ja, also ich glaube, das Beste ist, man macht da mal so einen Einkommensbericht. dann hat man Daten. Ja, dann sieht man gleich, oh, da stehen wir. Und das Zweite ist, ich beginne mal mit dem Dialog mit den Mitarbeitenden. Weil wenn ich gar nicht weiß, wo die stehen, dann bilde ich mir vielleicht ein, bei uns passt es eh. Aber die Mitarbeitenden haben dann schon oft ein differenzierteres Bild und ich glaube, es ist gut, wenn man da mal hinschaut, was sagen eigentlich meine Mitarbeitenden. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, ich schaue mir an, habe ich noch eine aktuelle Jobsystematik? Ist die wirklich, denn diese Klarheit bringt ja nicht nur Klarheit, sondern ich sage immer, das ist wie eine einfache Formel. Mehr Transparenz und Klarheit erhöht das Gefühl von Fairness. Je fairer ich mich behandelt fühle, desto engagierter bin ich. Je engagierter ich bin, desto produktiver bin ich. Das kommt nicht von mir, sondern das beweist Gallup jedes Jahr in den Engagement-Studien. Die sagen, also das flasht mich sogar, 81% weniger Fehlstand durch hohes Engagement und 14% höhere Produktivität. Also es zahlt sich wirklich aus. Es geht ja nicht darum, dass man so, ach, wir sind so lieb und so nett, sondern die Firmen haben was davon. Also je transparenter man ist, je fairer. Und es geht nicht um die Transparenz, dass die Frau Müller weiß, was der Herr Meier verdient. Das bringt ihr nämlich nichts. Wenn der Herr Meier was ganz anderes macht als die Frau Müller, dann irritiert es nur. Also ich muss auch wirklich in den Dialog gehen und erklären, wie funktioniert ein Gehaltssystem und wo ist meine Gehaltsbandbreite und wie kommt die zustande. Nämlich nicht, weil sich die Bettina über Nacht überlegt hat, sondern weil sie Daten einkauft teuer am Markt. Und das, ich glaube, das ist auch gut, dass man das weiß als Mitarbeitender, weil woher sollen die das wissen? Es gibt so viel Unmut, weil 80% von diesem Unmut ist Unwissenheit. Und dadurch entstehen diese ganzen Gerüchte und jeder glaubt, ich bin schlecht bezahlt.
Also die Neutralität, die dann doch irgendwo eine Rolle spielt, um sich eben marktaktuelle Daten zu holen und nicht nur aus dem Bauch, sondern wirklich bewusst zu entscheiden.
Ja.
Danke euch beiden. Ich bin sehr gespannt, was sich noch tut in Österreich. Ich bin skeptisch, aber wenn man so Beispiele hört, finde ich es total interessant. Tatsächlich muss ich mich an die eigene Nase packen, weil bei uns bei Jobs.at kann ich bestimmt auch nochmal wahnsinnig gute Inputs mitnehmen von heute. Ich danke euch für eure Zeit. Und danke euch fürs Zuhören, Zuschauen und bis ganz bald bei Zeitausgleich.
Schön, dass wir dabei sein durften.
Vielen Dank.
Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.